herzlich willkommen bei Fit mit Laura, deinem Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Ernährung und Fitness. Ich zeige dir, wie du deinen eigenen Weg zu mehr Wohlbefinden findest, ohne Druck, ohne Extreme, dafür mit Freude, Wissen und Geduld. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin, Trainerin und Content Creatorin. In diesem Podcast unterstütze ich dich dabei, eine gesunde Balance zwischen Ernährung, Bewegung und mentalem Wohlbefinden zu finden. Diätkultur und unerreichbare Ideale lassen wir hinter uns und fokussieren uns auf Selbstakzeptanz sowie nachhaltige Veränderungen. Hier in meinem Podcast erwarten dich praktische Tipps, wissenschaftlich fundiertes Wissen und regelmäßig spannende Experteninterviews zu Gesundheitsthemen. Du findest mich auch auf Instagram unter @fit_laura. Dort gibt's zudem auch jede Menge Inspiration, tägliche Einblicke, zum Beispiel in mein Training und gesunde, schnelle Rezepte. Schön, dass du dabei bist. Altern betrifft uns alle. Aber die spannende Frage ist, wie gesund und vital können wir älter werden? Longevity ist gerade ein riesiges Trendthema, doch was steckt wirklich dahinter? Ist es nur ein Hype oder gibt es tatsächlich wissenschaftlich fundierte Wege, unser biologisches Alter positiv zu beeinflussen? Damit herzlich willkommen zur heutigen Episode. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Annika Wagner. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und Professorin für Ernährung und Immunsystem an der Uni Gießen. Sie erforscht, wie unsere Ernährung Altersprozesse beeinflussen kann. Wir sprechen darüber, warum wir überhaupt altern, welche Faktoren hier die Ursachen sind, was gesundes Altern wirklich bedeutet und welche Rolle Ernährung, Bewegung und bestimmte Lebensstilfaktoren dabei spielen. Außerdem schauen wir uns an, was wir von den berühmten Blue Zones, also den Regionen mit der höchsten Lebenserwartung, lernen können und welche Supplements und Strategien oder auch Medikamente tatsächlich Potenzial haben. Ich würde sagen, los geht's mit dem Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Annika, herzlich willkommen heute hier in meinem Podcast. Ich freue mich schon sehr auf unser gemeinsames Gespräch heute und würde sagen, stell dich sehr gerne zu Beginn einmal vor, wer du bist, was du machst und was mich auch immer interessiert, wie kam es dazu, dass du das machst, was du heute machst?
Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Annika Wagner. Ich bin Professorin für Ernährung und Immunsystem hier an der Universität in Gießen, an der Justus-Liebig-Universität. Und ich bin hier seit 2019 tätig und habe vor längerer Zeit, sehr viel längerer Zeit mal Ernährungswissenschaften studiert. Auch tatsächlich hier an der Uni in Gießen, bin dann danach über verschiedene Stationen wieder nach Gießen gekommen. Also ich war davor in Lübeck, habe da promoviert und war danach lange Zeit in Kiel an der Universität und bin dann sozusagen zurückgekommen. Mhm. Wie kam es dazu? Naja, es war so, dass ich Leistungskurs Biologie hatte und mich da schon immer sozusagen diese Ernährungsthemen auch interessiert haben. Und so bin ich dann am Ende praktisch nicht im Biologiestudium gelandet, sondern im ernährungswissenschaftlichen Studium. Und so hat sich das dann auch über die Zeit eben ja doch ausgebildet, dass ich in dem Bereich dann auch weiterhin tätig geblieben bin, obwohl ich während meiner Promotion einen Ausflug in die Physiologie gemacht habe, tatsächlich an die Medizinische Universität.
Mhm. Klingt alles auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Und heute ist ja so ein bisschen dein Expertengebiet, würde ich es jetzt mal nennen, wie auch unsere Ernährung die Altersprozesse beeinflussen kann. Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen?
Ja, genau, es ist ein Bereich, den wir hier bearbeiten. Das ist der Einfluss der Ernährung beziehungsweise auch einzelner Nahrungsfaktoren, insbesondere aus pflanzlichen Lebensmitteln, die wir untersuchen in Bezug auf Alterungsprozesse. Dazu gekommen bin ich eigentlich über verschiedene Wege. Also sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe haben mich schon immer sehr interessiert. Und irgendwann kam dann eben das Thema, Stichwort Resveratrol, dass eben solche Substanzen, die in Pflanzen vorkommen, eben auch Alterungsprozesse beeinflussen können. Zumindest gab es dann Hinweise aus verschiedenen Modellsystemen. Und so haben wir eben dann auch geschaut, inwiefern das, also andere Substanzen eben auch Einfluss haben können auf Alterungsprozesse. Ich habe sehr viel mit Zellkultur gearbeitet und dann auch mit Mäusen, bin dann aber zur Fruchtfliege gekommen, weil man eben da sehr viel besser die Alterung untersuchen kann, weil sie einfach nicht so alt wird, weil wir relativ viele Nachkommen eben haben in kurzer Zeit und sozusagen in überschaubarer Zeit dann eben Ergebnisse bekommen kann.
Ja, spannend mit der Vogelfliege. Und bevor wir ein bisschen tiefer in dieses Thema einsteigen, starte ich mal mit einer ganz einfachen Frage. Es ist ja so, das Altern betrifft jeden von uns. Das können wir natürlich auch nicht verhindern. Jeder wird früher oder später alt. Aber warum altern wir überhaupt und welche Faktoren verursachen das?
Genau, also erstmal ist es ja so, dass wir, wenn wir evolutionär auf das Thema schauen, dann ist ja Altern eigentlich gar nicht vorgesehen. Also naja, Altern schon, aber jetzt nicht so, dass wir über unsere reproduktive Phase sozusagen hinaus auch noch leben. Das hat sich ja erst über die Zeit entwickelt. Also der Fokus der Evolution liegt ja darauf, dass wir uns reproduzieren. Und genau, also so die Zeit können wir eigentlich ganz gut überstehen. Und dann sozusagen, je älter wir werden, desto mehr Prozesse werden beeinflusst im Körper. Und das merkt man natürlich schon einmal durch ganz ja, klassische Dinge, die während des Alterns auftauchen, also beispielsweise Verlust der Sehkraft. Das fängt dann irgendwie so, ich sag mal, Mitte 40 an, dass man eben nicht mehr so gut lesen kann auf einmal. Das sind andere Faktoren wie Probleme mit dem Gehen, mit den Gelenken. Es gibt einen Einfluss auf die Nierenfunktion, also jegliche Arten auch das Hören wird beeinflusst. Und das sind dann so Dinge, die wir generell spüren können während des Alterungsprozesses. Wir sind anfälliger für bestimmte Erkrankungen, die auftreten. Also kardiovaskuläre Erkrankungen sind mit dem Alter assoziiert, also Herzinfarkt, Schlaganfall oder auch metabolische Erkrankungen, Diabetes zum Beispiel, metabolisches Syndrom. Und wir wissen auch, dass eben auf molekularer Ebene da Prozesse stattfinden. Und da gibt es die sogenannten Alterstheorien. Da gibt es verschiedene. Also einmal die im Prinzip die evolutionären Theorien, die ich schon genannt hatte, dass also der Fokus auf der Reproduktion liegt, also auf dem Vorteil in jungen Jahren und weniger auf dem Vorteil im Alter. Und das heißt also, da setzen sich manchmal Dinge durch in jungen Jahren, die dann fürs Alter eben nicht mehr so vorteilhaft sind. Und es gibt die sogenannten Schadenstheorien auch. Die wurden ja schon sehr früh im letzten Jahrhundert postuliert. Also wir haben einmal die Rate of Living Theorie, dass also die Stoffwechselrate, je höher die Stoffwechselrate ist, desto früher stirbt ein Organismus. Man hat das tatsächlich auch mal mit Fruchtfliegen durchgeführt, hat die eben einer höheren Temperatur ausgesetzt. Und durch diese höhere Temperatur haben sie eine höhere Stoffwechselrate und man konnte wirklich zeigen, dass die auch früher sterben. Und dann gibt es auch noch die Theorie der freien Radikale, die vielleicht weithin auch bekannt ist, dass wir eben im Laufe unseres Lebens freie Radikale produzieren, freien Radikalen auch ausgesetzt sind, die dann dazu führen, dass Strukturen in unserem Körper angegriffen werden. Also die DNA, also unsere Erbsubstanz, wo eben Mutationen auftreten können, die uns anfälliger machen für bestimmte Erkrankungen oder auch, dass bestimmte Proteine eben ja, in ihrer Struktur verändert werden, was dann dazu führt, dass wir vielleicht auch einen Funktionsverlust von ja, Organen haben, was eben aufgrund dieser vermehrten freien Radikale eben auftreten kann.
Und kann man da jetzt vielleicht sagen, wie viel Prozent in etwa können wir beeinflussen von all diesen Faktoren und wie viel, ja, können wir nicht beeinflussen? Wie viel sind wir einfach ausgesetzt aufgrund der Natur?
Ja, also ich weiß nicht, ob man das so 100% sagen kann, also wie genau diese Prozentzahl ist, aber es ist sowas, ich sag mal, zwischen 20 und 30%, was sozusagen vorgegeben ist, was wir aufgrund unserer genetischen Ausstattung, die wir von Geburt an mitbekommen, eben haben. Aber wir können eben auch zu einem großen Teil selbst Einfluss nehmen auf unseren Alterungsprozess durch verschiedene Möglichkeiten, ja.
Da können wir natürlich auch sehr gerne noch näher drauf eingehen. Das ist wahrscheinlich genau auch das, was natürlich die meisten interessiert. Was kann ich selber tun, um gesund zu altern? Und damit kommen wir zu meiner nächsten Frage. Was genau bedeutet es denn eigentlich, gesund zu altern?
Genau, also gesund zu altern ist ja so, dass, also wenn man jetzt von sich selbst ausgeht, dann, dass man möglichst gesund alt wird, also mit möglichst wenig Einschränkungen. Ich sage jetzt mal, dass man körperlich fit ist, dass man in der Lage ist, seine täglichen Dinge zu erledigen, sprich Haushalt, dass man einkaufen gehen kann, dass man Freunde besuchen kann, solche Dinge und dass man soweit möglich eben auch frei von diversen Erkrankungen ist. Also, dass man dadurch eben keine Einschränkungen hat oder zumindest nur zu so einem Maß, dass es erträglich ist, dass man eben trotzdem noch ein gutes Leben führen kann. Also, das würde ich unter einem gesunden Altern verstehen. Und generell, wenn wir jetzt auch auf, ich sage jetzt mal Stichwort Longevity oder Langlebigkeit schauen, dann ist natürlich eigentlich nicht das Ziel, unendlich alt zu werden, sondern das Ziel ist natürlich, gesund alt zu werden. Und dann möglicherweise eben auch nicht diese maximale Lebensspanne auszukosten, sondern einfach die gesunde Lebensspanne. Und dann eben, im Moment ist es ja so, dass viele Menschen am Ende des Lebensprozesses eben eine lange Zeit des Leidens haben und dass man versucht, das eben zu vermeiden. Dass man sozusagen sehr lange, sehr fit ist und dann nur eine ganz kurze Zeit hat, bevor man dann stirbt.
Wo liegt denn aktuell die Lebenserwartung bei Männern und Frauen in Deutschland? Ich denke, das muss man wahrscheinlich, also ich weiß es nicht, muss genau. Man das auf ein Jahr, auf ein Land begrenzen, oder?
Genau, das ist sehr unterschiedlich, die Lebenserwartung. Also wir wissen, dass die Japaner sehr, sehr alt werden. Die werden weltweit am ältesten, zumindest da, wo es eben dokumentiert wird. Das ist ja auch immer die Frage, ob es eben entsprechende Dokumentationssysteme gibt. Ich weiß gar nicht, wo es genau in Deutschland liegt. Wir haben auf jeden Fall eine Abweichung zwischen Männern und Frauen. Die Frauen werden älter. Das liegt irgendwie so bei 81 bis 83 Jahren in Deutschland. Und genau, man weiß zum Beispiel auch, dass die USA, ich hatte gerade irgendwie auch einen Podcast dazu gehört, dass die USA eine relativ geringe Lebenserwartung in Bezug auf die westlichen Länder haben. Das liegt aber daran, dass sie während, also im mittleren Alter sehr viele, also dass da hohe Todesraten einfach zu verzeichnen sind, aufgrund einmal der Opioidkrise, dass viele eben an der Überdosis an Drogen sterben. Aber die haben natürlich auch das Problem der Gewalt durch Anwendung von Schusswaffen zum Beispiel. Und die kommen ja sozusagen gar nicht in den Punkt, wo man sie einrechnen könnte, dass sie eben sehr alt werden. Wenn sie erstmal sozusagen diese Zeit überstanden haben, dann ist es so, dass sie dann auch relativ alt werden. Also ich glaube, man hat geguckt ab über 60, dann passiert da nicht mehr so viel. Aber das kann dann eben diese durchschnittliche Lebenserwartung eben deutlich beeinflussen, wenn eben in dieser Zeit auf dem Lebensweg sozusagen dann bestimmte Dinge stattfinden, die dann dazu führen, dass eine größere Anzahl an Personen eben in jüngeren Jahren verstirbt.
Und es ist ja so, dass jetzt viele beim Thema Altern an das Geburtsdatum denken und an das Alter. Ich bin 30 Jahre alt. Und jetzt gibt es ja aber auch das biologische Alter. Wie unterscheiden sich denn hier das chronologische und das biologische Alter? Weil zum Beispiel gibt es ja auch einige Fitness-Tracker, Fitnessuhren, die dann sagen, zu einem 65-Jährigen beispielsweise, dein biologisches Alter liegt bei 40. Super, mach weiter so.
Ja, genau. Da können wir tatsächlich unterscheiden. Einmal das chronologische Alter, das hast du ja schon gesagt, du bist 30 Jahre alt, dann ist es sozusagen die reine Zeitspanne. Ne? Also von Geburt an, 30 Jahre später, von Geburt an, 50 Jahre später, wie auch immer. Das ist das chronologische Alter auf dem reinen Zeitstrahl sozusagen. Und das biologische Alter, das definiert sich dann dadurch, wie fit sind wir, wie gesund sind wir. Und das biologische Alter kann durchaus, so wie du gesagt hast, eben jünger sein. Es kann aber auch älter sein. Und das hängt davon ab, wie wir unser Leben gestalten, also wie unsere Situation ist bezüglich Bewegung, bezüglich Ernährung. Genau, darüber können wir eben Einfluss nehmen, dass unser biologisches Alter durchaus jünger sein kann als unser chronologisches Alter oder auch älter, je nachdem, welche Situation man eben wählt.
Und gibt es da auch viele Studien dazu, wie man eben dieses biologische Alter aktiv verjüngen kann?
Also die Studienlage, das ist ja immer so ein bisschen schwierig, gerade was Alterungsstudien angeht. Also man kann da natürlich, also wie du jetzt ansprichst, das biologische Alter, da kann man natürlich bestimmte Biomarker nehmen. Und ich gehe davon aus, du willst in Richtung dieser epigenetischen Veränderungen was wissen, also die sogenannten epigenetischen Uhren oder Epigenetic Clocks, wie sie genannt werden, die man eben tatsächlich analysieren kann. Aber so ganz eindeutig ist das eben auch noch nicht, dass das wirklich dann tatsächlich auch einen Einfluss sozusagen auf die Lebenserwartung dann hat. Man weiß, dass man diese epigenetischen Uhren beeinflussen kann durch Bewegung beispielsweise, durch Sport, aber auch durch Fasten. Und das sind natürlich Dinge, die wir auch schon wissen, dass die das biologische Alter einfach beeinflussen können in positiver Weise. Und vielleicht müssen wir dazu auch noch mal sagen, dass Epigenetik ja bedeutet, dass es eine Veränderung der Erbinformation ist, aber nicht auf Basis der DNA-Sequenz, sondern aufgrund von Veränderungen des Ablesens der DNA. Und darüber kann man eben ja dann durch Bewegungen, durch Sport, durch genau, was hatte ich jetzt gerade noch gesagt?
Ernährung, Fasten.
Genau, durch Fasten vor allen Dingen ist es eben belegt, dass man da epigenetische Wirkungen vermitteln kann. Und es gibt auch, weil du Studien angesprochen hast, in Richtung dieser epigenetischen Wirkung auch Studien, man nennt sie die Dachanga Study, die hat sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden und man hatte ein Studienkollektiv an Müttern, wo man eben sagen konnte, die hatten zu einer bestimmten Zeit weniger Kalorien zur Verfügung während der Konzeption, kurz nach der Konzeption oder dann eben mehr. Und da konnte man tatsächlich in den Nachkommen dann auch sehen, dass die bezüglich von Stoffwechselerkrankungen anders ja ein höheres Risiko hatten, zum Beispiel für bei den Müttern, die eben sehr, sehr wenig Kalorien während der ersten Phase der Schwangerschaft zur Verfügung hatten. Mhm. Und das führt man eben auch auf epigenetische Veränderungen zurück, die eben in dieser kurzen Zeit aufgetreten sind. Weil genetische Veränderungen, die tatsächlich zu einer Veränderung der DNA-Sequenz führen würden, das würde über einen sehr viel längeren Zeitraum erst stattfinden.
Und wenn wir jetzt uns mal dieses Thema Fasten genauer anschauen, warum kann das eben positive Auswirkungen haben? Da vielleicht auch das Stichwort zelluläre Alterung. Also was genau passiert denn eigentlich mit unseren Zellen, wenn die älter werden? Welche Mechanismen stecken da dahinter? Und was kann das Fasten hier bewirken?
Genau, also das ist ja so, das Fasten, also man spricht ja auch von der kalorischen Restriktion und das wurde in sehr vielen verschiedenen Modellorganismen gezeigt, dass diese kalorische Restriktion dazu führt, dass Modellorganismen länger leben, wenn sie weniger Kalorien zur Verfügung haben als eine Kontrollgruppe. Das wurde über, also von Hefen, über Würmern, über Fliegen bis hin zu Affen konnte das gezeigt werden. Im Menschen ist das natürlich sehr schwierig, sowas zu zeigen, weil der Mensch natürlich, ja, da haben wir einmal das Problem der Kontrollgruppe mit dem Altern und der Experimentator, die Experimentatorin hat natürlich auch nur eine begrenzte Lebenszeit, um das überhaupt sozusagen zu dokumentieren. Es ist so, dass dieses Fasten bestimmte Prozesse ankurbeln kann im Organismus und ja, dadurch eben zu dieser Lebensverlängerung führen kann. Wir haben einmal die sogenannten Sirtuine, die eben eine Langlebigkeit induzieren können. Wir wissen auch, dass das dazu führen kann, dass die Autophagie angeschoben werden kann. Autophagie ist ein Prozess, der sozusagen alte Zellen, die sich entweder nicht mehr teilen wollen oder können, beziehungsweise Zelltrümmer, die übrig sind vom Abbau der Zellen, dass das über die Autophagie entsorgt wird, sozusagen eine Art Müllabfuhr der Zelle. Und wir wissen eben, dass das im Alter abnimmt, diese Autophagie. Und durch diese kalorische Restriktion, durch das Fasten, kann eben diese Autophagie wieder angeschoben werden oder wieder hochreguliert werden. Und das ist sozusagen ein Hintergrund, worüber eben diese ja, kalorische Restriktion eben die Wirkung vermitteln kann, dass Organismen älter werden.
Und wie können wir das jetzt auf uns als Menschen, also auf unser konkretes Handeln im Alltag übertragen? Bedeutet das Fasten, dass eben diese längere Essenspause stattfinden muss? Oder eben, weil du auch kalorische Restriktion gesagt hast, bedeutet das eigentlich, dass es besser wäre in Bezug auf gesund altern, wenn man in einem kleinen, moderaten Defizit sich eigentlich dauerhaft ernährt? Oder wie können wir das jetzt verstehen? Also ist ein Defizit sozusagen besser als Erhaltungskalorien, vorausgesetzt, man hat ein gesundes Gewicht, würde ich jetzt mal dazu sagen.
Genau, das wäre auf jeden Fall die Voraussetzung. Also wenn wir uns erstmal die, sozusagen das Defizit anschauen. Wichtig ist natürlich auch, dass mit diesem Defizit kein Mangel einhergeht. Ne? Das ist halt immer auch wichtig zu gucken, dass man ausreichend mit den Makro-, Mikro- und Nährstoffen versorgt ist, um eben die, ja, die körperlichen Funktionen aufrechtzuerhalten. Weil das wäre natürlich dann Worst Case, weil wir wissen alle bei Personen, die eben mangelernährt sind, dass die auch wiederum Probleme haben. Also ich sage jetzt mal Stichwort Immunfunktion. Nicht nur das, aber auch andere Dinge, die dann eben nicht mehr funktionieren, Muskelaufbau und so weiter. aus den sogenannten Blue Zones, da werden wir ja wahrscheinlich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, wissen wir, dass dort die Menschen, die werden ja da sehr alt, dass die eher weniger essen. Also die hören praktisch, bevor sie satt sind, auf zu essen, haben also ein leichtes Defizit. Eine andere Möglichkeit wäre aber auch das intermittierende Fasten. Und das ist ja im Moment sozusagen ja im Gespräch mit 16:8 nennt man das. Also 8 Stunden Essen, 16 Stunden Pause. Dass das diese Autophagie auch ankurbeln kann. Also dass durch diese kurzfristigen Fastensituationen eben auch die Autophagie angeschoben wird und man praktisch das imitieren kann, über eine längere Zeit sozusagen dann weniger zu essen, könnte man durch sozusagen ja eine Einschränkung der Zeit, in der man isst, das eben erreichen. Weil ja, in der Zeit schränkt man halt auch seine Kalorienaufnahme ein, es ist einfach so, ne? Also das liegt dem Ganzen zugrunde. Es gibt ja Personen, die sagen dann, sie können nicht abnehmen mit 16:8, weil sie natürlich in den 8 Stunden alles in sich reinstopfen, was irgendwie geht. Aber es ist natürlich so, dass durch diese ja, Fokussierung auf diese 8 Stunden eben in der Regel nicht so viel gegessen wird und dass dadurch dann eben eine Gewichtsabnahme zustande kommen kann.
Und das Thema intermittierendes Fasten oder jetzt speziell eben auch die 16:8-Methode, das ist ja wie bei ganz vielen Dingen beim Thema Ernährung sehr individuell. Es gibt Personen, die kommen damit sehr gut zurecht, weil es auch einfach zu deren Alltag sehr gut passt und sich das gut einbauen lässt. Aber es gibt auch viele, die sagen, das ist nichts für mich. Wenn wir uns jetzt mal so dieses große ganze Bild anschauen, dass eben der Lebensstil, Stressmanagement, Bewegung und generell die Ernährung, was wir zu uns führen, eine wichtige Rolle dafür spielt, wie wir altern, dass wir eben gesund alt werden und auch im hohen Alter noch fit sind. Kann man da sagen, welche Rolle spielt da jetzt etwas wie Autophagie oder das intermittierende Fasten, dass man vielleicht ein bisschen die Relevanz einschätzen kann oder mit diesem Wissen besser umgehen kann?
Also du meinst, wie man das sozusagen in seinen Alltag einbauen kann, oder?
Nee, wie man sagen kann, wie wichtig es ist, wie relevant es ist. Wenn jetzt jemand sagt, oh, ich komme gar nicht mit dem Thema intermittierendes Fasten zurecht, ich muss alle 3, 4 Stunden was Kleines essen und habe nicht so ein langes Fastenfenster, ist das jetzt schlimm, wenn ich aber eben auf all die anderen Faktoren achte?
Nee, das ist auf keinen Fall schlimm. Also diese 16:8 zum Beispiel, das ist ja auch, das kommt ja aus Mausversuchen und eine Maus, wissen wir alle, ist kein Mensch. Und das muss man natürlich auch mit Vorsicht betrachten. Das ist ja so ein generelles ja, Mantra sozusagen, was die ganze Zeit postuliert wird. Aber das kann durchaus auch kürzer sein. Wir wissen gerade bei Frauen, dass die eigentlich ihre Glykogenspeicher auch früher aufgebraucht haben als diese 16 Stunden zum Beispiel. Und von daher kann man schon sagen, dass wenn jemand auch öfter essen muss, ist das kein Problem. Es kommt ja auch darauf an, was ich esse, ne? Also wie sieht meine Lebensmittelauswahl aus, ne? Wenn ich natürlich irgendwie Fertigpizza und Softdrinks die ganze Zeit zu mir nehme, ist das natürlich was anderes, als wenn ich mir Gedanken mache und eher auf pflanzenbasierte Kost setze, also viel Gemüse, Obst, ballaststoffreiche Lebensmittel, also Vollkornprodukte, fermentierte Milchprodukte. Das ist natürlich was anderes, wenn ich das dann sozusagen damit fülle, also wenn ich das esse, als wenn ich die ganze Zeit irgendwie vielleicht auch auf Süßigkeiten setze, ne, weil ich es dann am Ende nicht mehr aushalte und dann irgendwie so einen Heißhunger habe, und dann sozusagen, ach, jetzt ist auch egal, jetzt esse ich das, dass man das schon auch berücksichtigen kann und einfach dann eben, wenn man damit klarkommt, halt dann alle 3, 4 Stunden was isst, aber dann eben entsprechend gut ausgewählt.
Ja, ich denke auch, weil du jetzt das Thema Hormone bei Frauen auch angesprochen hast, dass es natürlich auch immer darauf ankommt, also wie ist man individuell, wie sieht der Alltag aus, welches Sportpensum hat man vielleicht auch. Da ist es ja dann auch nochmal eine andere Tagesstruktur, wann man was essen sollte, gerade wenn man vielleicht sehr viel Ausdauersport macht. Von daher ist das definitiv auch etwas, was individuell entschieden und umgesetzt werden sollte.
Genau.
Du hattest jetzt vorhin schon das Thema Longevity angesprochen, dieses Wort, was ja schon eine Art Trend geworden ist in den letzten 2 Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Wie beobachtest du diesen Trend? Also was sagst oder was denkst du darüber, wenn du da teilweise vielleicht auf Social Media gewisse Tipps und Inhalte siehst?
Ja, ist natürlich, so wie du schon gesagt hast, ist wirklich ein Hype geworden. Und es ist natürlich so insgesamt, was man auf Social Media natürlich, aber auch sonst beobachtet, ist natürlich diese Selbstoptimierung. Da fällt das natürlich auch mit rein, ne? Ich möchte möglichst alt werden, ich möchte gesund alt werden. Und es ist natürlich auch so, dass das einen Riesenmarkt darstellt, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Es werden ja immer wieder verschiedenste Dinge auf den Markt gebracht, die eben jetzt das Nonplusultra sind, was die Langlebigkeit induzieren soll. Aber wenn man mal ehrlich ist, wenn man sich die Studien anschaut, ist da eigentlich nicht wirklich was. Also diese Lebensstilintervention, über die wir schon gesprochen haben, ne, also Sport, Bewegung, Schlaf, darf man auf keinen Fall auch vergessen. Aber auch die entsprechende gesunde Ernährung, sage ich jetzt mal, kann man vielleicht auch nochmal sprechen, was das ist. Das hat durchaus Einfluss. Aber jetzt einzelne Supplemente einzunehmen, sehe ich ein bisschen kritisch. Aber das ist natürlich das, was häufig eben beworben wird und dass das Nonplusultra ist. Es ändert sich auch immer mal. Also ich sage jetzt mal Stichwort Resveratrol. Das wurde sehr gehypt und es gibt auch immer noch eine Menge von Resveratrol-Supplementen. Aber im Prinzip hat sich das nicht bestätigt, nicht mal in den Studien, in den Modellorganismen. Selbst da gibt es widersprüchliche Ergebnisse. Und ich habe selbst mal Resveratrol an Fruchtfliegen verfüttert und wir konnten nicht zeigen, dass sie länger leben. Also das ist nicht alles sehr eindeutig, aber wenn sowas auch erstmal auf dem Markt ist und ich glaube, das wurde auch sehr gut promoted, das ist gut hängen geblieben und das ist natürlich das, was dann irgendwie ja, zählt und was dann auch Umsatz bringt.
Resveratrol, weil du es jetzt schon angesprochen hast, wollte ich auch später noch mit dir drüber sprechen, aber dann haken wir das eigentlich jetzt an der Stelle direkt ab. Das ist ja, wie du schon sagst, ein sehr bekanntes Longevity-Supplement, was auch in Rotwein enthalten ist, weshalb, glaube ich, auch kurzfristig dann so ein bisschen der Mythos kursiert ist, dass eben Rotwein gesund ist, wobei man da natürlich auch wieder sagen muss, okay, wie viel Rotwein trinkt man und ist es jetzt wirklich gesund oder ist es einfach nur okay im Rahmen der ausgewogenen Ernährung? Das heißt aber, man kann da eigentlich abschließend oder aktuell sagen, dass das Fazit ist, dass da eigentlich die Studienlage definitiv nicht ausreichend ist.
Ja, das sehe ich so. Vor allen Dingen vielleicht noch mal zu diesem Rotwein-Argument. Also das Resveratrol, das finden wir in der Haut von roten Trauben in hohen Mengen. Und deshalb haben wir natürlich auch relativ hohe Konzentrationen im Rotwein. Und aufgekommen ist das, ich weiß gar nicht, wie alt das ist, vielleicht 20, 30 Jahre. Das sogenannte French Paradox hat man das genannt. Und zwar hat man gesehen, dass eben in mediterranen Ländern, vor allen Dingen auch in Frankreich, dass dort Personen weniger häufig an Herz-Kreislauf-Erkrankungen erkranken, also Herzinfarkt, Schlaganfall, obwohl sie Alkohol trinken. Und es ist aber so, dass dort eben hauptsächlich Rotwein konsumiert wird und man hat das dann runtergebrochen, dass es eben das Resveratrol im Rotwein ist. Man hat das dann auch als Begründung genommen, ja, das ist sozusagen gesund, wenn man Rotwein trinkt. Und das ist natürlich immer eine gute Ausrede, ich trinke Rotwein, weil das ist ja auch viel gesünder als alles andere. Und genau, mittlerweile ist man ja davon abgekommen. Also, weil wenn man sich, es gibt ja verschiedene Studien, die das auch zeigen, wenn man sich mal anschaut, wenn diese Studien gemacht wurden, hat man ja immer eine Kontrollgruppe und man hat eine Gruppe, die eben dann den Rotwein getrunken hat. Und dann hat man gesehen, die Rotwein trinken, das ist auf jeden Fall besser, also in, ich sage jetzt mal, in moderaten Mengen, als wenn man gar nicht trinkt. Das war ja sozusagen das, was postuliert wurde. Und wenn man sich aber mal genauer die Kontrollgruppen anschaut, wer ist denn da drin? Also da sind die natürlich drin, die kein Alkohol trinken. Aber es wurde nicht überlegt, warum trinken denn diese Personen kein Alkohol? Trinken sie keinen Alkohol, weil sie das einfach nicht mögen? Oder trinken sie den Alkohol vielleicht nicht, weil sie eine Krankheit haben, weil sie trockene Alkoholiker sind? Und also man hat dann eine starke Verzerrung drin. Und mittlerweile, also die kanadische Ernährungsgesellschaft hat ja zuerst angefangen und hat gesagt, null Alkohol ist das sichere. Und mittlerweile hat ja die Deutsche Gesellschaft für Ernährung da auch nachgezogen und sagt, null Gramm Alkohol die Woche ist das, was wir als gesundheitlich akzeptabel ansehen. Und das wurde dann noch so ein bisschen abgestuft, wie viel man dann vielleicht als Genuss noch trinken kann, wo es nur moderat erhöht ist, das Risiko. Aber so generell hat sich das jetzt insgesamt geändert.
Ja, spannend. Wenn wir dann jetzt noch mal zurückgehen zum Thema gesunde Ernährung und Lebensstil. Du hattest auch schon die Blue Zones angesprochen. Blue Zones sind ja die Regionen, wo Menschen leben, wo wir wissen, okay, die werden besonders alt und ich denke auch besonders gesund alt. Was ist so das Besondere an den Blue Zones und wo finden sich diese?
Also die befinden sich in verschiedenen Regionen weltweit. Also es sind wahrscheinlich auch noch welche, die noch nicht identifiziert wurden. Das sind ja Zonen, wo Menschen besonders alt werden, also durchaus dann über 100 Jahre alt, also die sogenannten Centenarians beziehungsweise Supercentenarians. Und wir haben eine Region in Loma Lindas, glaube ich, Kalifornien. Dann haben wir in Costa Rica eine Zone. Wir haben in Europa tatsächlich zwei Zonen, Ikaria, Griechenland und auf Sardinien. Und was auch bekannt ist, ist Okinawa in Japan. Genau. Und da sehen wir eben, wenn man sich anschaut, wie diese Menschen leben, also traditionell leben, muss man ja sagen, dass sie halt wenig Fleisch konsumieren zum Beispiel, sehr viel mehr pflanzliche Produkte, moderat Alkohol trinken tatsächlich, also aber nur in Gesellschaft, also wenig. Und wenn sie was trinken, dann ist es in der Regel Wein. Und eben dieses, im Japanischen heißt es Harahachibu, dieses bis 80% Sattheit essen. Da wären wir dann wieder in der Region, dass wir sagen, okay, das ist vielleicht eine Art von kalorischer Restriktion, die da betrieben wird. Wir wissen, dass diese Menschen bis ins hohe Alter aktiv sind. Also noch Feldarbeit zum Beispiel nachgehen, dass sie in einem sozialen Gefüge groß werden. Und gerade auf Okinawa ist es so, dass sie praktisch schon von klein auf so eine soziale Gemeinschaft bekommen, aus, weiß ich nicht, wie groß, 4, 5 Personen oder so, die dann ein Leben lang irgendwie miteinander auch interagieren. Und das weiß man eben auch, dass diese soziale Komponente nicht zu vernachlässigen ist. Und das eben insgesamt dann dazu beiträgt, dass diese Personen besonders lang leben. Auch Glaube spielt eine Rolle. Also dieses, ich mache das für irgendwas. Das zeigt sich eben, dass in diesen Blue Zones das besonders ausgeprägt ist und das praktisch, es wird nicht nur die Ernährung sein, es ist ein Konglomerat aus mehreren Faktoren, die eben dazu führen, dass die Personen da besonders alt werden.
Ja, gerade glaube ich, dieses Thema Gemeinschaft und auch, dass sie eben bis ins hohe Alter noch aktiv sind und noch arbeiten, das ist, glaube ich, so das, was man eben ja sehr häufig hört, wenn es um das Thema Blue Zones geht, was eben auch sehr, sehr wichtig ist und eine wichtige Rolle spielt und nicht unterschätzt werden sollte. Und wahrscheinlich auch der Schlaf, wie du vorhin schon gesagt hast, der Schlaf ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und wenn wir uns jetzt mal die Ernährung genauer anschauen, wie sollten wir uns ernähren? Was ist da wichtig? Also gibt es vielleicht Top-Lebensmittel für Langlebigkeit?
Das ist immer schwierig. Top-Lebensmittel für Langlebigkeit. Ja, wird, glaube ich, weithin gewünscht, dass man irgendwie so eine Hitliste machen kann, aber das ist es natürlich nicht. Also was man oder was ich empfehlen kann, ist, dass wir eher vielfältig essen sollten, pflanzenbasiert. Und wenn man pflanzenbasiert isst, dann kann man sich das natürlich mit dem vielfältig auch gut vorstellen, weil wir sagen einfach, wir sollen bunt essen. Also wenn wir uns die Gemüse anschauen, dann haben wir Möhren zum Beispiel, dann haben wir Paprika mit verschiedenen Farben, wir haben Kohlgemüse in Grün. Also wenn man das so verinnerlicht, dass man da auch eben abwechselt und dass wir wirklich die Betonung auf die Pflanzen legen, also auch Hülsenfrüchte zum Beispiel, da haben wir hohe Proteinmengen und aber auch Ballaststoffe, das ist auch ein wichtiger Punkt, die Ballaststoffe, die dafür sorgen, dass unsere Darmmikrobiota, also die Bakterien in unserem Darm, die uns ja in vielerlei Hinsicht auch unterstützen, sei es in der Immunfunktion oder eben auch in der Produktion von Vitaminen oder eben auch, dass sie diese Ballaststoffe eben verstoffwechseln können, weil wir das selbst mit unserem Enzymsystem eben nicht können. Und dadurch, dass diese Bakterien eben Ballaststoffe abbauen können zu kurzkettigen Fettsäuren und diese kurzkettigen Fettsäuren wiederum unseren Darm, unsere Darmzellen ernährt, was dazu führt, dass eben die Barriere gesteigert wird oder dass die Barriere aufrechterhalten wird, weil wir häufig auch im Alter sehen, dass diese Barriere eben abnimmt. Und durch Ballaststoffe kann man das Ganze eben sozusagen, kann man dem entgegenwirken, indem man das eben, ja, dass die Barriere eben dadurch aufrechterhalten ist, dass der Darm wieder dicht ist, dass eben Bakterien nicht einwandern können und Entzündungen zum Beispiel auslösen können. Genau, also ballaststoffreich, das heißt also, wenn wir Getreideprodukte essen, dann auf die Vollkornvariante setzen, also Vollkornnudeln, Vollkornbrot. Genau, und wenn wir dann Richtung tierische Lebensmittel schauen, das sollte man natürlich ein bisschen begrenzen. Es ist auch wichtig, Fisch zum Beispiel da auf die fetten Seefische zu setzen, also Hering, Makrele, Lachs, weil wir da eben auch die Omega-3-Fettsäuren, die langkettigen Omega-3-Fettsäuren drin haben, die eben auch sehr wichtig sind, auch im Sinne einer anti-entzündlichen Ernährung zum Beispiel, weil die Omega-3-Fettsäuren Vorstufen sind von anti-entzündlichen Mediatoren, also anti-entzündlichen Stoffen, die eben dann auch diesen Entzündungsprozessen, die wir im Alter sehen, eben entgegenwirken können. Genau. Und sonst insgesamt auf gesunde Pflanzenöle setzen. Also ich sage jetzt mal Rapsöl, Olivenöl, sowas. Genau.
Das heißt, so gesehen kann man sagen, wenn ich jetzt so direkt zu meinen Zuhörern und Zuhörerinnen hier im Podcast spreche, die Basics einer gesunden Ernährung, wie ich das auch sonst immer versuche zu vermitteln. Also es gibt da
Genau.
wahrscheinlich keine Wundergeheimtricks oder Top-Lebensmittel, wie gesagt, sondern ja, grundsätzlich einfach eine ausgewogene, vielseitige, nährstoffreiche Ernährung.
Genau.
Und jetzt haben wir ja vorhin schon das Resveratrol angesprochen. Und du hast schon gesagt, dass natürlich von einigen Herstellern so dieser Trend Longevity jetzt so ein bisschen ausgenutzt wird, um eben immer mehr neue Supplements oder auch Medikamente rauszubringen. Und da ist jetzt natürlich so die Frage, ist das jetzt ein Hype, ist das ein Trend und vielleicht studienmäßig noch gar nicht wirklich viel erforscht? Oder gibt es vielleicht auch Hoffnung in bestimmte Nährstoffe oder Substanzen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da sieht die Datenlage aktuell sehr, sehr gut aus? Das findest du super spannend.
Also es ist immer so, dass wenn man sich das in den Modellsystemen, ich sage jetzt mal in Zellkultur anschaut, wenn man sich das im Wurm, in der Fliege, in der Maus anschaut, dann ist das alles, sieht das immer alles super gut aus. Aber es ist dann so, dass im Menschen ist es alles schwierig. Also erstens mal ist es natürlich schwierig zu untersuchen, wie soll man das machen? Also ich sage jetzt auch mal, so eine Ernährung wie in den Blue Zones oder irgendwie die Situation der Blue Zones, wie will man das untersuchen? Wer ist die Kontrollgruppe? Also ne, bei so Super Centenarians, wen kann man da überhaupt nehmen? Oder auch, wenn man jetzt so eine Alterungsstudie macht, was ist die Kontrollgruppe? Man muss sich ja erstmal fragen, was sind überhaupt Biomarker, die wir nutzen können? Also Biomarker im Sinne von irgendwelchen Veränderungen, die wir im Blut nachweisen können, wo wir genau wissen, okay, das macht tatsächlich was mit unserer Lebenserwartung. Das können wir im Moment eigentlich nicht sagen. Ne, also so die Studienlage, was wir sehen, ist zum Beispiel bei Omega-3-Fettsäuren gibt es Studien, die beispielsweise bei Personen, bei alten Personen oder älteren Personen, die ein höheres Risiko haben, eine Demenz zu entwickeln, dass man da eine Verbesserung der Kognition und der Gedächtnisleistung gesehen hat. Also das wären so Punkte oder auch eine mediterrane Ernährung, dass wir da sehen, das kann tatsächlich was mit der Kognition machen. Also das wären so Ansatzpunkte. Aber so generell zu sagen, wie eben ein gesundes Altern, wie man das durch bestimmte Substanzen erreichen kann, das sehe ich auch im Moment nicht in den Studien, dass man das auch wirklich tatsächlich so abbilden kann. Mit Biomarkern sicherlich und gerade auch diese epigenetischen Uhren, die kann man nachweisen, da kann man tatsächlich auch was dann zeigen. Aber was es am Ende wirklich für ein gesundes Altern oder für eine Langlebigkeit bedeutet, kann man im Menschen eigentlich so nicht sagen, aus meiner Sicht jedenfalls. Also was ja gehypt wird, weil du Medikamente sagtest, ist es Metformin zum Beispiel, es ist ja ein Antidiabetikum. Aber auch da sind die Studien eben nicht so eindeutig. Es gibt eine Studie von 2022, die sagt, dass es eine Verlängerung des Lebens bei Diabetikern gibt, die eben dieses Metformin genommen haben. Dann gibt es aber eine andere Studie, die das wiederum widerlegt. Also das ist so, kann man nicht so eindeutig sagen. Und vielleicht ist es auch einfach so, dass es nur bei Diabetikern vielleicht auch einen Vorteil hat, ne? Also es geht ja am Ende auch darum, eigentlich für gesunde Personen was zu finden, was sozusagen, das nehme ich mein Leben lang und dann weiß ich, okay, dann werde ich 100 Jahre alt. Das ist ja das Ziel eigentlich, was man auch mit diesem Longevity-Hype sozusagen erreichen möchte. Aber das ist vielleicht gar nicht so. Vielleicht ist es nur in bestimmten Situationen, wie mit dem Metformin, so, dass es eben die Diabetiker sind, die da einen Vorteil von haben, ne? Und andere eben nicht. Also dass gesunde Probanden, die Metformin nehmen, keinen Vorteil haben. Man muss ja auch bedenken, dass es eben auch Nebenwirkungen gibt, ne? Also gerade bei Metformin. Also wir haben gastrointestinale Beschwerden, also Durchfall, Schwindel auch. Oder eben auch, dass es wohl zu einem Vitamin B12-Mangel kommt. Und wir wissen auch, dass ein Vitamin B12-Mangel wieder zu kognitiven Einschränkungen führen kann, ne? Was sozusagen ja dann wieder in Richtung einer Demenz geht. Ich glaube, das ist ein wirklich schwieriges Thema und auf jeden Fall spannend, da natürlich weiter zu schauen. Ja, und wir haben natürlich dann noch die Substanzen, die eben aus Gemüse oder Obst isoliert werden. Also wir hatten das Resveratrol angesprochen, aber es gibt ja noch weitere. Also Kurkumin wird ja zum Beispiel auch angepriesen. Da haben wir ja immer das Problem auch der sogenannten Bioverfügbarkeit. Also wie viel können wir davon überhaupt aufnehmen? In der Regel ist das immer relativ niedrig, die Aufnahmefähigkeit des menschlichen Organismus dieser Substanzen. Da werden dann verschiedene Tricks angewandt. Ich sage jetzt mal eine Kombination mit Piperin, auch einem Stoff aus Pfeffer zum Beispiel, um eben diese Bioverfügbarkeit zu erhöhen. Aber ich denke mir immer, vielleicht hat der Körper schon seinen Grund, dass er eben nicht alles in dieser Menge aufnimmt, ne? Und das vielleicht am Ende dann sogar negative Wirkungen haben kann.
Ja, bei Kurkumin, da gab es ja jetzt auch zuletzt eigentlich erste Schlagzeilen, dass man da eben aufpassen sollte, dass man nicht zu hoch dosiert wegen potenziellen Leberschäden. Also
genau, da gab es ein paar Fälle, die tatsächlich ein Leberversagen gezeigt haben. Also es waren Einzelfälle, muss man natürlich auch sagen. Und es waren, soweit ich weiß, auch alles Fälle, die eben diese Kombination genutzt haben, eben aus einer Substanz, die eben diese Bioverfügbarkeit verbessert. Genau, das muss man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Und es sind gerade beim Kurkumin eben auch exorbitant hohe Dosen, die da teilweise genommen werden oder die eben in Supplementen verpackt sind. Also wenn man jetzt schaut, keine Ahnung, wenn man sich jetzt irgendwie ein indisches Essen kocht, dann ist das natürlich eben niemals so hoch dosiert, dass man da in diese Sphären kommen würde.
Ja. Und was es ja auch noch gibt, ist Astaxanthin, was ja häufig auch so als eines der stärksten Antioxidantien bezeichnet wird. Inwiefern könnte das den Alterungsprozess beeinflussen?
Naja, der Name sagt es schon, Antioxidantien. Das heißt also diese freien Radikale, die wir bilden im Rahmen unserer Energiegewinnung in der Atmungskette, die könnten natürlich durch so ein Antioxidans eben abgefangen werden und dadurch deren Wirkung sozusagen abschwächen. Das heißt also, dass weniger Schäden an der DNA entstehen, dass weniger Schäden an Proteinen entstehen. Aber da muss man natürlich erstmal zu sagen, okay, macht es das tatsächlich auch in vivo, also im Menschen, oder tut es das nur sozusagen im Reagenzglas? Also wenn wir uns die Struktur anschauen, dann sieht man das schon, es ist ein starkes Antioxidans. Es gehört ja zu den Carotinoiden, wo wir zum Beispiel auch Beta-Carotin, was wir in Karotten zum Beispiel in hohen Mengen haben, finden. Und dann sieht man ja schon, okay, das hat also eine antioxidative Wirkung. Aber konkrete Wirkung, also es wird ja für alles Mögliche angepriesen, dieses Astaxanthin, die sind bisher nicht belegt worden. Also es gab ja Anträge bei der Europäischen Lebensmittelbehörde, bei der EFSA, für die sogenannten Health Claims. Die wurden aber alle abgelehnt, weil es eben keine wissenschaftliche Evidenz für irgendwelche Wirkungen gibt. Und insgesamt wird Astaxanthin oder Astaxanthin angereicherte Lebensmittel auch als neuartige Lebensmittel gesehen, weil die in einer Grünalge, aus einer Grünalge isoliert werden und das praktisch bisher noch nicht auf dem Markt verfügbar war. Und deshalb wird es sozusagen so eingeordnet. Und man hat bisher keine Wirkung zeigen können, die eben in die Richtung gehen, dass es eine Wirkung hätte auf irgendwelche Alterungsprozesse. Also es wird ja häufig angepriesen für eine Prävention der Makuladegeneration. Dafür gibt es keine Belege. Es gibt sehr viele Supplemente, die sind aber häufig dann noch mit weiteren Dingen angereichert, also vielleicht mit Omega-3-Fettsäuren, wo dann bestimmte Claims gemacht werden können aufgrund der anderen Substanzen, die zugesetzt sind. Und dann hat man natürlich, kann man diese Wirkung da draufschreiben, aber es hat mit Astaxanthin an sich eigentlich gar nichts zu tun, sondern nur mit den anderen Substanzen, die zugesetzt wurden.
Okay, ja, spannend. Und gibt es sonst noch irgendwelche Wirkstoffe, wo du sagst, die haben vielleicht Potenzial oder wo du sagst, da können wir definitiv skeptisch sein und sollten unser Geld vielleicht nicht dafür ausgeben? Gerade wenn wir jetzt hier Zuhörerinnen haben, die vielleicht sehr an dem Thema Longevity interessiert sind und gerne neue Dinge ausprobieren.
Also ich persönlich bin von bisher keinem Supplement überzeugt, dass man das nehmen sollte, sondern eher, dass man sozusagen durch Änderung des Lebensstils was bewirken kann. Und als Beispiel dafür kann ich vielleicht das Spermidin mal nennen. Das kennen vielleicht auch schon einige. Das ist ein Polyamin, was wir selbst auch produzieren. Und da hat sich in Studien gezeigt, das gibt es auch als Supplement. Und da hat sich in Studien an Gesunden zumindest kein Effekt gezeigt, beziehungsweise da wurde zumindest gezeigt, dass die Supplementation nicht zu einer Erhöhung von Spermidinspiegeln im Blut führt. Und Spermidin an sich, von dem weiß man, dass es die Autophagie anschiebt. Das heißt also, das war ja das, was wir eingangs auch schon gesagt hatten, ne? Die Autophagie, die eben alte Zellen, alte Zelltrümmer entsorgt, die im Alter abnimmt, dass das durch Spermidin angefahren werden kann. Also hochgefahren werden kann wieder. Aber wenn sozusagen schon gar nicht zu sehen ist, dass Spermidin überhaupt nachweisbar aufgenommen wird, wenn man es zusätzlich supplementiert, dann bleibt natürlich die Frage, ob diese Supplemente tatsächlich überhaupt irgendwas machen können, wenn es gar nicht ankommt, nämlich. Das wird wohl nicht so sein. Was man aber weiß, dass man durch Sport eben die Spermidinproduktion endogen, also bei sich selbst anschieben kann. Und das ist natürlich eine gute Möglichkeit, wenn ich sage, ich gehe dann ins Fitnessstudio, ich mache Kraftsport und dadurch fahre ich meinen Spermidinspiegel hoch und das natürlich in der Folge dann auch meine Autophagie anschiebt, dann ist das natürlich eine gute Möglichkeit und besser als jedes Supplement.
Ja, ich denke auch. Gibt es denn bei Sport und Bewegung konkrete Empfehlungen, vielleicht welche Sportart, welches Pensum pro Woche?
Das ist so gar nicht mein Thema, muss ich sagen.
Okay.
Also für mich persönlich natürlich schon. Aber so konkrete Empfehlungen jetzt wüsste ich jetzt auch nicht. Also generell kann man natürlich sagen, dass man schauen sollte, dass man sich ausreichend bewegt. Also dass man gerne zu Fuß zur Arbeit geht zum Beispiel oder eine Station früher aussteigt aus dem Bus oder aus der U-Bahn. Dass man die Treppe nutzt, also diese sogenannte Non-Exercise-Activity sozusagen hochfährt. Und so 2, 3 Mal die Woche Sport wäre natürlich super, wenn man das irgendwie umsetzen kann. Und vor allen Dingen, man hat ja bisher immer gedacht, gerade auch so auf Herz-Kreislauf Auswirkungen wäre es hauptsächlich der Ausdauersport. Aber wir wissen mittlerweile, dass es eben auch der Kraftsport ist, der tatsächlich hier auch eine Wirkung hat. Und gerade wenn man in Richtung Altern denken, ist natürlich der Kraftaufbau sehr wichtig. Also wir wissen, dass man ja, also gerade auch Frauen in der Menopause, dass hier die Muskelmasse verloren geht. Und es gilt, dagegen zu halten, weil diese Muskelmasse, die schützt uns natürlich auch im Alter davor, dass wir Knochenbrüche haben zum Beispiel. Wenn wir eben instabil sind aufgrund mangelnder Muskelmasse, dann heißt das natürlich, dass wir schneller hinfallen. Das heißt, dass wir dann irgendwas gebrochen haben, nicht mehr beweglich sind und das ist dann der Teufelskreis. Da kommt man dann am Ende nicht mehr raus. Und deshalb ist das schon auch ein wesentlicher Punkt, den man beachten sollte, dass man schon auch einen Fokus drauf legt, dass man schaut, dass man eben ausreichend Muskelmasse hat, dass man also seine Muskeln auch benutzt und bewegt, um eben gesund alt zu werden.
Ja, definitiv. Ja, Krafttraining hat ja wirklich zahlreiche Vorteile. Habe ich auch eine eigene Podcast-Episode schon mal zu gemacht. Könnte ich eigentlich hier in der Beschreibung verlinken. Das klingt auf jeden Fall passend. Und ich erkläre es auch manchmal ganz gerne so, warum Krafttraining gerade eben auch im Alter so wichtig ist. Weil zum Beispiel, wenn wir uns die Kniebeuge vorstellen, dann sind das ja genau die Muskeln, die wir brauchen, um ohne Hilfe zum Beispiel vom Stuhl aufzustehen oder vom Bett aufzustehen. Und wenn man sich das halt so überlegt und nicht nur auf diesen rein optischen Aspekt geht, den vielleicht viele primär vor Augen haben, so ja, wieso denn Krafttraining, ich will ja gar nicht so muskulös aussehen, sondern wenn man halt mehr so auf diese Funktionen, wofür wir das eigentlich machen sollten, hingeht, dann ist das vielleicht nochmal eine ganz andere Motivation für viele, zumindest zweimal pro Woche ein bisschen Krafttraining zu machen.
Ja, und es muss ja auch nicht unbedingt das Fitnessstudio sein, ne? Also man kann ja durchaus auch zu Hause verschiedene Übungen machen. Also und alleine mit dem eigenen Körpergewicht muss man ja nicht unbedingt auch noch Hilfsmittel haben. Also da gibt es ja schon viele Möglichkeiten, wie man
Genau,
da was
das
tun kann.
stimmt. Definitiv. Ja, dann sage ich an der Stelle schon mal vielen Dank für dieses sehr spannende Interview. Ich habe jetzt für dich noch drei abschließende Fragen, die eben nicht zu diesem Thema konkret sind, sondern an dich persönlich sind. Und zwar, was ist aus deinem Alltag nicht wegzudenken?
Also aus meinem Alltag ist nicht wegzudenken, Kaffee.
Sehr gut.
Ja, und Kaffee wurde ja früher auch, ja, da hieß es immer, das ist der Wasserräuber und so weiter, aber mittlerweile ist das widerlegt. Es zählt tatsächlich auch so in die Flüssigkeitsbilanz mit rein und man weiß ja auch mittlerweile, dass es tatsächlich auch positive Effekte hat, zum Beispiel auf die Lebergesundheit.
Und ich denke, auch da kommt es wie immer darauf an, wie trinkt man ihn? Also warum trinkt man ihn, um zu überleben und lässt deswegen vielleicht Mahlzeiten aus und stresst sich durch den Tag von einer Tasse zur nächsten? Oder ja, trinkt man ihn halt genüsslich, weil man einfach Kaffee liebt und trinkt ihn eben auch in Maßen und so, dass es einem gut tut? Weil ich glaube, viele
Genau.
reagieren ja auch sehr sensibel, werden zittrig und das ist dann einfach ein eindeutiges Zeichen, okay. Dem Körper tut das Koffein vielleicht nicht so gut.
Genau, und ich rede auch
Und
nicht davon, sozusagen nur Kaffee zu trinken, sondern es ist tatsächlich ein Genussmittel,
ja,
ja,
einfach
den ich
ein
jeden, was
leckeres
ich
Getränk.
jedes, genau. Genau.
Sehr schön, sehe ich ganz genauso. Was ist eine der für dich bisher wertvollsten Erfahrungen in deinem Leben?
Also wertvolle Erfahrungen in meinem Leben gibt es ein paar, aber was heraussticht aus meiner Sicht sind Auslandsaufenthalte. Also ich habe während des Studiums im Ausland studiert und habe auch während meiner beruflichen Laufbahn noch mal ein bisschen im Ausland gearbeitet. Und ich finde, das bringt einen tatsächlich sehr viel weiter, weil man eben noch mal einen anderen Blick auf die Dinge bekommt, auch einen anderen Blick auf die Heimat, auf das Heimatland, was wirklich, ja, sehr wertvoll ist.
Ja, das glaube ich. Und die dritte abschließende Frage, wenn du der ganzen Menschheit einen Ratschlag geben könntest, welcher wäre das?
Ja, das ist natürlich schwierig. Also wenn ich jetzt aus ernährungswissenschaftlicher Sicht das Ganze sehen würde, wäre eine Sache, ich glaube, so Softdrinks, die sollte man generell meiden. Aber wenn man vielleicht so aus, ja, aus eher zwischenmenschlicher Sicht das Ganze einmal anschaut, finde ich, dass es wichtig ist, sich gegenseitig zuzuhören und auch mal die Sicht einer anderen oder der anderen Person, mit der man vielleicht gerade redet, die vielleicht gerade auch eine ganz andere Meinung hat, einmal einzunehmen, um sozusagen, ja, die Sicht einmal zu verändern. Und ich glaube, dass das auch ermöglicht, dass man teilweise auch in bestimmten Situationen Kompromisse eingehen kann, die teilweise immer wichtiger werden.
Ja, sehr schön. Dann sage ich vielen, vielen Dank, liebe Annika, für das heutige Interview. Gibt es die Möglichkeit, irgendwo mehr über deine Arbeit zu erfahren? Hast du vielleicht eine Website? Bei Instagram bist du ja auch zu finden. Da weiß ich nicht, wie aktiv bist du?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung natürlich. Es hat mir Spaß gemacht. Ja, wenn man mehr über mich erfahren will, wir haben eine Homepage hier vom Institut, also Justus Liebig Universität, Arbeitsgruppe Ernährung und Immunsystem am Fachbereich 09. Das wird man schon finden, glaube ich. Auf Instagram bin ich aktiv unter Prof Nutritionista. Da habe ich einen Kanal, den ich gerade aufbaue. Genau, da findet man ein bisschen mehr über mich.
Ja, super.
Sonst.
Verlinke ich in der Beschreibung und dann sage ich vielen
Sehr schön.
Dank und bis bald.
Ja, herzlichen Dank. Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Episode genommen hast. Ich hoffe, du konntest etwas Wertvolles für dich mitnehmen. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann teile ihn doch gerne mit deinen Freunden, deiner Familie oder Bekannten. Das würde mich unglaublich freuen. Eine Bewertung wäre ebenfalls eine tolle Unterstützung und hilft mir, noch mehr Menschen zu erreichen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.